Hi und herzlich willkommen zum Schulpodcast mit Oske und Vollmar.
Ich bin Julia und das eben war Justus. Gemeinsam sprechen wir über Tipps und Tricks rund um die Schule und über Stories aus unserem Alltag.
Es ist Frühling und mit dem Frühling ist auch der Pollenflug wieder zurück und damit in irgendeiner Weise auch für viele, die allergisches Asthma haben, das Asthma. Das ist was, da wird man als Lehrer irgendwann mal zwangsläufig mit in Berührung kommen und was man dann machen kann, darum geht es heute. Gut, Julia, dann versorg uns doch erstmal mit ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten.
Ja, ich habe mal nachgeguckt. Also Asthma ist nach Neurodermitis und Heuschnupfen die häufigste chronische Krankheit im Kindes- und Jugendalter. Und ich würde auch sagen, für Lehrkräfte vielleicht neben sowas wie Epilepsie oder einer schlimmen Nahrungsmittelunverträglichkeit, sowas wie ganz schlimme Glutenunverträglichkeit oder so, das, was einem als Lehrkraft irgendwie am meisten Sorgen bereitet, weil es ja dann doch ganz schnell auch ganz brenzlig werden kann. Hattest du denn schon mal den Fall, also einen Asthmaanfall?
Ich hatte tatsächlich schon mehrere. Also nicht ich also selbst, du, aber ich wollte, ja, also in Fall, der Schule. Ja. Ich hatte einen Belastungsasthmaanfall, zwei sogar schon. Einen an der Grundschule, einen in Klasse 5. Ich hatte einen allergischen Asthmaanfall auf einem Schulsportturnier, also verbunden mit Belastung. Und einen Asthmaanfall, bei dem ich dazugekommen bin im Büro der Schulleitung, der stellvertretenden Schulleitung. Und von daher schon so ein paar Berührungspunkte tatsächlich gehabt, ja, mit Schülerinnen und Schülern, die Hilfe brauchten.
Ja, wo du das jetzt gerade sagst mit Schulleiterbüro. Ich erinnere mich ja auch an eine gewisse Zeit in deiner Schulkarriere, in der du an einer bestimmten Schule irgendwie gefühlt die einzige Lehrkraft warst, neben der Sekretärin, die irgendwie so sich kompetent gefühlt hat oder auch kompetent war.
Ja, das auf jeden kann Fall, man jetzt auf irgendwie, jeden Fall, was das Selbstvertrauen angeht, ja.
Ja, und da muss man wirklich sagen, also erzähl doch mal so die persönlichen, ich meine, du musst ja keine Daten irgendwie nennen, aber erzähl doch einfach mal, wie die Situation so allgemein war mit der Erste-Hilfe-Situation.
Du meinst an der anderen Schule?
Ja.
Ja, es war halt schon irgendwie so, dass man, ich glaube, dass das an bestimmt an mehreren Dorfschulen so ist. Also es war so, dass sich jeder irgendwie überfordert gefühlt hat. Keiner hat sich so richtig zugetraut, irgendwas zu machen. Verband anlegen war schon hohe Kunst, so nach dem Motto. Pflasterkleben ging noch klar, aber alles darüber hinaus war irgendwie dann schwierig.
Die Kinder haben ja auch immer dich geholt, ne? Das muss man halt auch mal dazu sagen, wenn was
ja,
war.
Ja, oder halt Sekretariat.
Ja, genau, weil die war irgendwie bei der Freiwilligen Feuerwehr und die hatte dann auch noch mal ein paar mehr Kenntnisse.
Ja, aber so alles, was, ich meine ganz ehrlich, eine Beule und irgendwie ein Pflasterkleben, das kann ja, erinnerst ehrlich du dich gesagt
noch an
dann
die,
jeder.
Nein, erinnerst du dich noch an diese schlimme Beule?
Oh, der auf Schüler, der straight gegen den Schaukelpfosten gerannt ist. Alter Vater, das ist
also da was. Hätte ich aber auch Angst gekriegt bei so einer, also zumindest aus deiner Erzählung.
Ja, aber das war tatsächlich auch eine Sache, da wurde kein Krankenwagen gerufen, bis ich dazugekommen bin. Aber ist auch egal. Also ja. Das ist ja eigentlich ist das Thema ja Asthma.
Ja, aber und deine persönliche Stelle, Geschichte ist halt, dass du die Erfahrung gemacht hast an Schulen, dass die Leute sich nicht kompetent fühlen. Vielleicht nicht kompetent sind, das können wir natürlich nicht beurteilen, aber dass
die kommen nicht ins Handeln.
Genau, dass sie auf jeden Fall nicht ins Handeln kommen. Und das wollen wir irgendwie mit dieser Folge auch heute mal so ein bisschen, dass man bei Asthma dann einfach weniger Berührungsängste dann in dem Moment auch einfach hat.
Ja, zumal man ja sagen muss, gerade im Bereich Sport, ne, wenn jemand sich super verausgabt, vor allem im Rahmen von Turnieren, dann wird es halt schwierig. Dann, also Selbsteinschätzung geht dann mal ganz schnell runter, weil man will ja unbedingt gewinnen. Und dann vielleicht noch mit Pollenflug, also irgendwie allergisch noch dazu eine Belastung, dann wird es natürlich super schwierig. Also dann geht es halt auch zackig. Und wenn man dann nicht direkt dabei ist und zusieht, dass sich das verbessert und die vielleicht auch selber überfordert sind mit der Situation, dann bist du halt ganz schnell im Bereich Krankenwagen und ja, Notaufnahme.
Ja, im Grunde genommen hast du damit ja schon so ein bisschen die Überleitung gemacht zu der Frage quasi, welche Arten von Asthma gibt es und damit auch jeweils die Frage, wodurch wird das eigentlich ausgelöst? Ne? Also wenn wir nochmal jetzt von vorne anfangen, auch womit du die Folge irgendwie heute angefangen hast, gibt es ja erstmal irgendwie das allergische Asthma und da kann der Auslöser sein vom Pollenflug bis zu Tierhaare, Nahrungsmittel, ne? Wir hatten ja vorhin auch schon Nüsse. Genau, da gibt es quasi einfach immer einen ganz konkreten Auslöser in, wie nennt man das? Allergenform?
Ja, aber an dieser Stelle, ich glaube, so die klassischen Dinger sind tatsächlich Tierhaare, Hausstaubmilben und Pollenflug.
Pollenflug, genau. Dann das Zweite, das hattest du jetzt auch schon in deinen Geschichten irgendwie mit drin, ist das Belastungsasthma. Also quasi, dass die körperliche Anstrengung, und da muss man das vielleicht so diesen kleinen, diese kleine Ergänzung Überanstrengung mit dazu nehmen, weil eine Anstrengung an sich ist ja erstmal für jeden Asthmatiker, der gut eingestellt ist, in Ordnung. Aber die Frage halt in dem Moment, wo du dich überanstrengst bei sowas wie Turnierform und es vielleicht selber gar nicht bemerkst, über die eigene Leistungsfähigkeit hinaus.
Ja, und vor allem ist an der Stelle wichtig, nur weil man merkt, man wird kurzatmig, hat man kein Belastungsasthma. Also ein Belastungsasthma ist tatsächlich ein Krankheitsbild. Und kurzatmig werden beim Sport ist ganz normal. Das ist einfach ein Symptom von, mein Körper ist gerade irgendwie dabei, Leistung zu erbringen. Also bitte nicht verwechseln. Nicht jeder, der jetzt kurzatmig beim Laufen wird, hat Belastungsasthma.
Ja, genau. Ja, definitiv. Das muss man unterscheiden. Dann die nächste Form wäre so ein bisschen, das wäre Infektasthma. Ist ja auch tatsächlich zu dieser Saison noch relevant. Also wenn sich eine Erkältung oder so anbahnt, ich merke das bei mir. Meistens merke ich die Erkältung, also bevor ich Halsschmerzen, Schnupfen oder so bekomme, werden meine Luftprobleme manchmal schlimmer. Und dann fange ich automatisch an, mit den Medikamenten dann hochzugehen.
Dafür müssen wir erstmal sagen, dass du selbst Asthmatikerin bist.
Ja, ja. Ich dachte, das wird an dieser Stelle klar. Also der Auslöser ist dann zum Beispiel eine Erkältung oder irgendeine andere Art von Infekt.
Genau, was ja dann auch irgendwie die Atemwege beeinträchtigt.
Ne? Genau. Und dann gibt es natürlich auch ganz klar Mischformen, also dass man verschiedene Sachen hat, ne? Also ich habe zum Beispiel ein allergisches Asthma und ein Infektasthma. Bei Belastung reagiere ich eigentlich, ja, also das eigentlich kann man streichen, bei Belastung reagiere ich nicht. Außer zum Beispiel, es fliegen zusätzlich Pollen, ne? Da hatte ich ja auch schon mal eine Phase, dass ich in der Uni dann eine Leichtathletikprüfung einfach nicht machen konnte, weil es einfach bis zum Ende der Saison sich nicht gelegt hat.
Da, wobei man ja auch da sagen muss, das ist ja dann im Grunde genommen Pollen induziert. Nee, gar nicht. Ja, doch. Alleine durch die Pollen hattest du es ein bisschen, aber Pollen plus Belastung war richtig schlimm.
Ja, aber ich meine, es macht ja eigentlich auch nur Sinn, wenn jemand ein allergisches Asthma hat und dann machst du eine Belastung obendrauf, dass das dann natürlich nicht besser...
Mehr Atemvolumen, mehr Atemumsatz, genau, ja klar.
...nicht besser wird. Jetzt hast du eben schon so ein bisschen gesagt, die Symptome. Also Kurzatmigkeit ist natürlich ein Symptom von einem Asthmaanfall. Wobei, ich finde, dieses Wort Asthmaanfall, da hat man immer direkt die Vorstellung, dass das so... Also wenn man zum Beispiel an einen epileptischen Anfall denkt, da gibt es ja quasi keine kleinere Form. Entweder jemand hat in dem Moment einen epileptischen Anfall oder nicht. Aber so einen Asthmaanfall bezeichnet man halt auch schon in dem Moment, wo die Leute einfach anfangen, Symptome zu bekommen. Das muss ja nicht heißen, dass man im Krankenhaus oder so landet.
Ja, es ist wieder so eine Von-Bis-Geschichte, ne?
Genau.
Also du kannst
Luftnot,
ganz leichte Symptome haben. Oder kannst in der Ecke liegen.
Ja, genau. Aber ich meine, im Gegensatz zu einem epileptischen Anfall gibt es da
der
nicht
ist da einen, oder nicht da.
Genau, es ist nicht da oder nicht da, sondern es ist, kann sich zum Beispiel anbahnen. Das heißt, man kann seine Schülerinnen und Schüler auch einfach beobachten oder halt auch einfach mal fragen. Weiteres Symptom wäre vielleicht noch so ein bisschen, dass jemand davon berichtet, also neben der Atemnot natürlich und pfeifenden Geräuschen, Atemgeräuschen. Also man hört das, finde ich, auch so richtig, ne?
Total.
Wenn jemand, also es, das fiepst so richtig. Dass jemand, ja, ich sag das ja auch immer, wenn du mich kitzelst.
Nee.
hör mal, ich krieg schon Luft dort.
Genau.
Dass jemand einfach von so einer Enge im Hals berichtet oder auch in der Brust, ne? Und dass man das dann auch einfach in dem Moment dann ernst nimmt. Vor allen Dingen, wenn man weiß, dass Asthma vorliegt.
Ja. Was man bitte an der Stelle nicht vergessen darf, ein Asthmaanfall ist nicht das gleiche wie eine Hyperventilation. Also wenn jetzt jemand um die Ecke kommt und sagt, der kriegt keine Luft, gib ihm eine Tüte und der soll in die Tüte atmen, das bringt nichts. Denn beim Asthmaanfall ist es an der Stelle so, dass man das CO2 ja nicht mehr aus der Lunge rausbekommt, also die verbrauchte Luft, während es bei der Hyperventilation so ist, dass man zu viel CO2 abatmet und dadurch den Säure-Base-Haushalt verschiebt. Das heißt, wenn ich bei einer Hyperventilation die Tüte draufgebe, atme ich mein eigenes CO2, meine eigene verbrauchte Luft wieder ein, um das, was ich zu viel ausgeatmet habe, wieder zu mir zu führen. Beim Asthmaanfall auf der anderen Seite ist es aber eben so, dass kein neuer Sauerstoff in den Körper reinkommt, weil das ganze CO2 noch da drin ist. Das heißt, es geht darum, die verbrauchte Luft wieder rauszubekommen. Und dafür gibt es so ein paar Tricks.
Genau. Also wir haben die Intervention einfach mal, ich habe mir ein tolles Merkwort für euch ausgedacht, und das Merkwort ist Raps, also so wie hier, so wie halt so eine Rapspflanze. Das könnte ja auch ein Allergen sein. R steht für?
Ruhe bewahren.
A steht für?
Auslöser entfernen.
P?
Position der Atemerleichterung einnehmen und Lippenbremse durchführen.
Da sagen wir gleich noch was zu, ne? Und S für?
Spray nutzen.
Genau.
Wenn das alles nicht hilft, dann brauchst du einen Krankenwagen.
Ja gut, das sollte klar sein, dass das auf der Eskalationsleiter. Aber vielleicht fangen wir einfach nochmal von oben an, Ruhe bewahren.
Vielleicht erzählst du mal ein bisschen was dazu aus seinem persönlichen, was du so mitbekommen hast. Klar, man erlebt das irgendwie auch nochmal als jemand, der daneben steht, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, auch mal einen Einblick zu erhalten von jemandem, der das selber gemacht hat, also der weiß, wie das ist, in der Position zu stehen.
Ja, also Ruhe bewahren betrifft natürlich zum einen die außenstehenden Personen, also ne, zum Beispiel die Lehrkraft, die sich um das Kind kümmert, als auch den Patienten oder die Patientin an sich. Denn ein möglicher Auslöser, das haben wir vorhin so ein bisschen vernachlässigt, weil es natürlich schwer messbar ist, ist zum Beispiel auch Stress. Und in dem Moment, wo du selber als Patient oder Patientin merkst, dass du halt keine Luft bekommst, ne, wenn du panisch wirst, man kennt das ja auch von anderen Sachen, sobald du anfängst, panisch zu werden, verschlimmern sich im Zweifel die Symptome. Und bei sowas wie Asthma wird es dann halt ganz schnell, dass du dann das Gefühl hast, okay, jetzt kriege ich noch schlechter Luft und dann kriege ich noch mehr Angst und das ist irgendwie so eine Spirale. Und die Luftnot steigert sich aus deiner Sicht weiter, subjektiv, obwohl es vielleicht objektiv gar nicht so ist. Den Auslöser zu entfernen, da gilt es dann natürlich auch direkt, das Kind zu ermutigen. Also, ne, wer schon über Luftnot knackt, der sollte nicht weiter irgendwelche Runden laufen oder der sollte die Fenster zu, wenn zum Beispiel draußen gerade gemäht wird und man das vermutet, dass das ein Auslöser sein kann. Dann zu der Position der Atemerleichterung und gegebenenfalls diese Lippenbremse. Das guckt man sich am besten einfach mal im Internet an, aber die allermeisten Kinder, die Asthma haben, die kennen diese Position. Im Grunde genommen geht es immer darum, die Atemhilfsmuskulatur zu unterstützen. Es gibt da sowas, das nennt sich Kutschersitz oder auch so eine Torwartstellung, genau. Dass immer so ein bisschen die Arme werden immer abgestützt nach vorne, so ein bisschen auf die Knie oder auf die Oberschenkel. Und dieses Lippenbremse, da geht es im Grunde genommen darum, dass einfach langsames Ausatmen forciert wird. Manche kennen das auch, dass so mit den Lippen so eine spitze Form gebildet wird und dadurch halt die Luft rausgedrückt werden soll. Aber das ist im Grunde derselbe Effekt, dass man einfach langsam abatmet.
Genau, dann kann man unterm Strich, kann man da auf jeden Fall nachgucken nach Kutschersitz, Torwartstellung und Lippenbremse. Vielleicht kannst du uns mal so eine Lippenbremse kurz vormachen.
Ja, bis auf dass man sich natürlich jetzt ein bisschen blöd vorkommt, wird, glaube ich, ganz gut deutlich, dass es darum geht, den Schüler oder die Schülerin zu ermutigen, die Atmung beim Ausatmen quasi ganz kontrolliert die Luft rauszulassen und das ganze Tempo quasi rauszunehmen. Und dann wird der oder diejenige meistens auch ganz schnell merken, vor allen Dingen in der Kombination natürlich mit dem Notfallspray, dass das besser wird.
Ja, vor allem ist so eine Sache, die Kinder, das sind ja, man darf nicht vergessen, das sind Kinder, auch wenn sie jugendlich sind, die müssen aus der Panik raus. Das heißt, immer wenn mir das in der Schule passiert ist, habe ich mir als Ziel gesetzt, klar, erste Aufgabe, atemerleichternd irgendwie hinsetzen, ne? Also wie gesagt, Torwartstellung, Kutschersitz und dann gemeinsam die Lippenbremse durchführen. Das heißt, nicht nur mach mal Lippenbremse, sondern man setzt sich daneben, macht das Ganze mit und man atmet gemeinsam. Man sagt auch, wir zählen jetzt, ne? Wir zählen gemeinsam, wir atmen tief ein, 1, 2, 3 und jetzt atmest du tief und langsam aus. Und dann machst du die Lippenbremse mit und dann merkt das Kind einfach auch so ein bisschen, ne? Daran kann ich mich orientieren. Und man kann das Ganze so ein bisschen runterspielen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie weit bekommt man das runter? Manchmal bekommt man es auch nicht in den Griff, das muss man auch ehrlich sagen. Aber es hilft schon mal, ne? Also es ist ja an der Stelle auch eine erste Hilfe und es ist immer besser, als nichts zu tun. Und dann ist natürlich ganz wichtig, was du eben gesagt hast, sein Notfallmedikament dann auch zu nehmen, wenn man denn weiß, dass man das hat und das Notfallmedikament dann auch dabei hat. Das sollte man natürlich auch dabei haben, gerade wenn man sich irgendwie mal entfernt, ne? Also wenn zum Beispiel der Sportunterricht dann draußen stattfindet oder so.
Ja, da hast du schon einer unserer Tipps gesagt, dass wenn man weiß, dass ein Kind Asthma hat und das vielleicht es auch noch in einem jüngeren Jahrgang ist, dass man am Anfang mit den Kindern gemeinsam, wenn sie das vielleicht auch von der Grundschule anders kennen, weil da ist ja schon irgendwie immer alles an einem Ort, ne? Da ist die Sandgrube irgendwie neben dem Spielplatzgelände und so, da ist ja alles an einem Ort, da kann der Ranzen ja immer im Klassenraum bleiben. Aber in einer weiterführenden Schule ist es dann einfach so, man stellt seine Tasche irgendwie in der Umkleide ab und dann läuft man zu irgendwelchen Parkanlagen, wo dann zum Beispiel Leichtathletik gemacht wird, dass man dann die Kinder am Anfang erinnert, dass dieses Spray zum Beispiel immer dabei ist, in einer Extratasche oder so, ne? dass man da nochmal erinnert.
Ja, total. Und dafür ist natürlich irgendwo auch notwendig, dass man erstmal davon weiß. Das heißt, es ist tatsächlich eine Sache, die ich bei jeder Klasse am Anfang des Schuljahres mache. Ich frage Allergien und Vorerkrankungen ab und lasse mir bestätigen, wenn sie was haben, ob sie irgendwelche Notfallmedikamente bei haben, schreibt mir das auf. Und ich erinnere dann auch daran, wenn wir irgendwo anders hingehen, dass sie das mitnehmen. Nicht, dass es irgendwo mal liegen bleibt, sie es vergessen oder ähnliches. Und ich weiß dann ja auch einfach, wenn asthmatisch dann was vorfällt, Beispiel Asthma, dass ich sagen kann, so pass auf, du gehst jetzt mal in die Umkleide und holst mal von deinem Kollegen hier die Tasche. Und der weiß ja dann, wo seine Sachen sind und kann das dann nehmen. Aber vielleicht denkt er halt nicht dran, in der Situation, wo es dann ihm gerade nicht so gut geht, ne?
Ja, die schriftliche Abfrage sichert einen ja im Grunde genommen auch nochmal ab. Zum einen das und zum anderen hilft es natürlich auch, dass man, wenn wirklich mal ein schlimmer Notfall ist mit Krankenwagen, dass man dann schneller konkrete Informationen übermitteln kann, ne? Dass man auch sagen kann, hier ist ein Kind mit Asthmaanfall, es hat das Notfallspray genommen, es hilft nicht, die Atemnotfall verschlimmert sich weiter. Das ist ja für alle Beteiligten dann viel einfacher zu handeln, als wenn man irgendwie ganz diffus und selber hat man gar keine Idee. Da kriegt
ihr so richtig Luft, wir haben Sport gemacht. Ja, ja toll, genau. Was soll das jetzt sein?
Hat er jetzt eine Biene verschluckt oder eine Nuss? Oder
hyperventiliert er?
Ja.
Who knows?
Genau, ne? Da gibt es ja irgendwie dann viele, viele Szenarien. Vielleicht muss man noch zu den Medikamenten sagen, dass man als Lehrer ja grundlegend keine Medikamente verabreichen darf, sondern dass die Kinder das selber nehmen müssen. Ne?
Aber man darf es anreichen.
Genau, aber man darf es anreichen.
Ja, also man kann sagen, also natürlich sagst du nicht, du musst jetzt mal dein Spray nehmen, aber vielleicht ist es sinnvoll, du nimmst dein Spray, ich lasse mal deinen Rucksack holen und dann kannst du das ja entscheiden.
Genau, hast du deinen,
genau. Und meistens wissen die das ja auch. Wenn sie so ein Spray haben, dann gab es ja in irgendeiner Weise eine ärztliche Aufklärung, dann haben sie hoffentlich gelernt, damit umzugehen. So.
Ja, vielleicht kannst du, bevor wir die Zusammenfassung machen, uns nochmal sagen, also man muss den Zuhörer und man muss den Zuhörerinnen und Zuhörern ja sagen, dass du ja so ein Faible hast, ne? So, wenn es so Notfälle gibt und Erste Hilfe.
Das ist irgendwie so mein Ding, ne? Habe ich voll Bock drauf.
Das ist so dein Ding, ne? Also, wenn da irgendwie was passiert in der Sporthalle, da würdest du ja am liebsten zu dem Kollegen sagen, mach mal meinen Unterricht weiter, ich kümmere mich um deinen Notfall.
Solange es nichts Ultraschlimmes ist, ist das ja auch irgendwie alles im Rahmen.
Ja, aber es sind doof ja auch Sachen, die interessieren
halt,
dich.
Ja, na klar, aber doof wird's halt, wenn du merkst, du kannst nichts machen.
Aber was ist denn dein bester Tipp, jetzt einfach allgemein gesprochen, in einer gefährlichen Notsituation, was ist so dein bester, weil das hat ja auch, ist es ja nicht nur, dass man zum Beispiel gerne in diesen Situationen handelt, sondern es muss ja auch sein, dass du dich kompetent fühlst, weil du in irgendeiner Weise das auch für dich so abgespeichert hast.
Ich glaube, die wichtigsten beiden Dinge sind ruhig bleiben, egal worum es geht. Wenn du panisch wirst, werden auch alle anderen panisch. Und dann wird auch der Verletzte panisch, egal ob er vorher panisch war oder nicht.
Also das R von Raps.
Ja, genau. Absolut ruhig bleiben und hol dir Hilfe. Solange du da alleine bist, hast du einen Patienten vor dir, du hast 29 Schüler im Hintergrund. Und am besten stehen die alle noch drumherum, weil sie sagen, ach du Scheiße, was ist denn hier passiert? Also irgendwie jemanden holen, der sich die Schüler einsammelt, dann du kümmerst dich um die Person, die da verletzt ist. Informierst am besten so schnell wie möglich das Sekretariat, dass die Eltern an den Start kriegen, bei Bedarf Krankenwagen rufen, da zwei Schüler hinschicken, also Aufgaben verteilen, ne? Gehört ja irgendwie auch zu sich Hilfe suchen und dann sein Bestes geben, der Situation zu helfen. Also wenn da jemand irgendwie fies hingefallen ist und hat sich die Hand gebrochen, dann kann man das ein bisschen kühlen, man kann das ein bisschen hochlegen, dass es nicht ganz so dick wird, kann das einfach an der Stelle sicherstellen, dass es nicht mehr belastet wird als unbedingt notwendig. Ja, und viel mehr kann man ja an der Stelle gar nicht machen. Das ist was anderes, wenn jemand irgendwo blutet, dann kannst du natürlich jemanden verbinden, ne? Oder wenn die hyperventilieren, wie wir vorhin gesagt haben, in die Tüte atmen
jetzt haben alle einen Einblick gekriegt, dass das dein Ding ist. Aber du hast eben noch eine wichtige Sache gesagt, dass man die Rettungskette kennt, gerade wenn man neu an der Schule ist.
Ja,
also
stimmt.
Es gibt quasi immer eine bestimmte Reihenfolge, die eingehalten wird. Ne, wenn du einen Krankenwagen rufst, dann ist es eigentlich bei den allermeisten Schulen so, dass dann zum Beispiel im allgemeinen Sekretariat danach angerufen wird und das gesagt wird. Und die rufen dann die Eltern an und dann geht das quasi seinen Weg. Weg. Also, dass man da genau weiß, wer muss alles informiert werden und nicht das Kind wird einfach von irgendeinem Krankenwagen abgeholt.
Und ist dann weg.
Und ist dann weg, genau. Und mittags denken die Eltern so, huch, warum kommt Hans Fritz nicht nach Hause?
Hans Fritz, du hast immer so geile Namen.
Okay, fass doch mal kurz nochmal für uns erstmal zusammen.
Warum ich? Das wollte ich dir geben.
Ja gut, dann fass ich zusammen.
Ja, los.
Also, es gibt verschiedene Arten von Asthma, die man einfach ganz grob kennen sollte und die verschiedene Auslöser haben. Meistens wissen die Schülerinnen und Schüler selber ganz gut zumindest, was ihre Auslöser sind. Und dann kann man quasi darauf schließen, welche Art von Asthma das zuzuordnen ist. Die Symptome von einem Asthmaanfall sind Kurzatmigkeit, Enge in der Brust und im Hals, Atemnot und pfeifende Atemgeräusche. Und wenn es dazu kommt, dann kann man sich an das Raps-Merkwort erinnern und hier in die Folge einfach sonst nochmal reinhören mit verschiedenen Interventionsmaßnahmen. Aber eins sollte klar sein, wenn sich die Symptome nicht verbessern, dass dann natürlich ein Krankenwagen gerufen werden muss. Man muss sich klar darüber sein, dass auch Stress, und das hat auch was damit zu tun, ob Ruhe bewahrt wird oder nicht, ein weiterer Auslöser ist und dass man da gegebenenfalls dann auch einfach den Kindern über Gutes zureden, das auch nochmal ganz schnell sehr, sehr viel weiter runterpushen kann, als sie von sich selber denken würden. Ne? Also das sind am Ende des Tages immer noch Heranwachsende, die das einfach weniger überblicken können als man selber. Und da gilt es dann, das gesund und realistisch einzuschätzen.
Sehr gut, jetzt wo du die Zusammenfassung gemacht hast, kann ich das entweder oder starten. Und tatsächlich glaube ich weiß eh schon, was du sagst, aber ich wüsste gerne von dir, lieber Feiertag oder lieber Brückentag? Soll ich meinen Tipp vorher abgeben?
Ja, okay, sag, aber mit Begründung.
Mit Begründung, okay. Aber dann hast du ja nichts mehr zu sagen. Egal, du kannst ergänzen.
Ich gucke, ob es stimmt.
Ich wette darauf. Ich verwette meinen Hintern darauf.
Nein, was verwettest du? Los, mach einen Einsatz.
Direkten Einsatz? Okay, ich verwette... Es muss ja auch ein lohnender Einsatz
sein.
Ja,
ne? Für mich.
Ich verwette eine Woche kochen darauf.
Oh
mein Gott.
Das
geht ja aktuell auf deine Kappe.
Ja.
Ich verwette eine Woche kochen darauf, dass du Brückentag sagst, weil am Feiertag alles zu ist. Und das ist ja total doof, wenn alles zu ist, dann kann man ja nicht, also selbst wenn man normalerweise nichts machen würde, kann man ja nichts machen, weil alles zu ist. Und wenn du jetzt absichtlich das andere nimmst, nur um, dass ich das Kochen mache, dann ist das ziemlich arschig.
Du hast absolut recht. Ich hätte mich zu 100% für Brückentag entschieden. Da ist man auch der Einzige, der frei hat. Also halt abgesehen von den Schülerinnen und Schülern und von den anderen Lehrern. Aber am Feiertag haben ja alle frei. Und das ist dann irgendwie nicht so Premium.
Ja, andere Leute könnten sagen, da haben alle frei, ist doch viel cooler, dann kann man was zusammen machen.
Ja, nee, man hat auch alles zu.
Das ist das Ding,
und
genau.
Dann hat das Fitnessstudio eingeschränkte Öffnungszeiten und dann, ja.
Das ist nicht deine Sache,
nee,
ne?
Nee, das ist nicht mein Ding.
Das wusste ich.
Ja, und bei dir?
Wenn ich mich entscheiden muss, bin ich auch bei Brückentag. Aus den gleichen Gründen. Einfach, also man hat halt mehr Möglichkeiten, aber muss ehrlicherweise sagen, wann nutzt man sie mal wirklich? Von daher, ehrlich gesagt, ist mir egal. Also wie gesagt, wenn ich mich entscheiden muss, nehme ich natürlich den Brückentag, weil er irgendwie noch mehr Benefits hat, aber per se, frei ist frei, frei ist cool.
Dir hat diese Folge gefallen? Dann lass uns ein Like da und teile sie mit deinen Freunden. Und wenn du auch in Zukunft keine weiteren Folgen verpassen willst, dann freuen wir uns über dein Abo.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.